Ihr Lieben, heute ist Wolframs Geburtstag. Heute ist Ewigkeitssonntag. Im Volksmund nennen wir diesen Ewigkeitssonntag auch Totensonntag. Das ist der letzte Sonntag, so sagt man im Kirchenjahr, dann beginnt die Adventszeit ab nächster Woche. Und man nutzt diesen letzten Sonntag oft als Rückblick und Erinnerung an die Verstorbenen. Wir wollen diesen Sonntag auch in der Hinsicht nutzen, aber nicht nur als Rückblick. Wir wollen das auch nutzen, ja, natürlich, als Rückblick, über die Menschen nachdenken und auch trauern können, die uns vielleicht dieses Jahr verlassen haben. Aber vor allen Dingen wollen wir eins, uns selbst sagen, dass unsere Zeit kurz ist. Ob wir nächstes Jahr noch so hier sitzen werden, wie wir jetzt hier sitzen, weiß niemand. Das weiß niemand. Der Countdown, so könnte man sagen, läuft. Der läuft für jeden von uns. Als wir geboren worden sind, schon dort ist der Countdown, die Uhr umgedreht worden. Und seitdem läuft der Sand. Ich meine, stellt euch das mal vor, einfach mal plastisch. Ihr könntet das, was von eurem Leben da ist, was eure Lebenszeit ausmacht, jetzt sehen auf einer Sanduhr. Und ihr würdet sehen, was durchgelaufen ist und was vielleicht noch übrig ist. Können wir nicht. Gott sei Dank können wir nicht. Aber es spielt letztlich keine Rolle, ob wir 10, 20, 30, 50, 70 oder 80 Jahre sind. Jeder von uns könnte, wenn er seine Sanduhr sieht, das Gleiche sehen. Vielleicht erschrecken, dass 90% seines Lebens schon durchgelaufen ist. Das Alter spielt keine Rolle. Das Alter spielt keine Rolle. Ich möchte kein düsteres Bild malen. Aber was ich will, ist ein realistisches Bild. Eins, was wir brauchen, was uns hilft, die Perspektive zu korrigieren. Was uns hilft, unser Leben richtig im Blick auf die Ewigkeit zu sehen. Ich brauche das. Und ich gehe davon aus, wenn ich es brauche, brauchen es noch mehr. Die göttliche Perspektive wiedergewinnen. Ein Mann durfte mal Gott drei Fragen stellen und sagte, wie lange sind für dich 1000 Jahre? Gott sagt, eine Sekunde. Oh, sagt er, wie viel ist für dich dann 1 Million Euro? Gott sagt, 1 Cent. Oh, fragt er, Gott, hast du dann 1 Cent für mich? Sagt Gott, ja, wart noch eine Sekunde. Gottes Maßstäbe sind so anders als alles, was wir mit unserem irdischen Dasein verbinden, in Verbindung bringen. Tatsache ist, es scheint so, dass Gott sich über unsere Gebrechlichkeit und Zerbrechlichkeit und Kurzlebigkeit mehr im Klaren sind als wir. Er denkt da mehr dran und er nimmt darauf mehr Rücksicht, als uns bewusst ist. Er weiß das. Und einer, der besonders klar über diese Wahrheit gesprochen hat, war der Gottesmann Mose. In dem einzigsten Psalm, den wir von ihm haben. Bibelkenner wissen, welcher Psalm das ist.
90.
Die alten Hasen wissen das. Psalm 90, jawohl. Ihr Lieben, damit ist Psalm 90, soweit wir das zuordnen können, von allen Autoren, die wir sehen in dem Psalm, wir wissen nicht von allen Psalmen, wer sie geschrieben hat, aber von vielen, von den meisten wissen wir es, ist dieser Psalm der älteste Psalm der Bibel. Der älteste Psalm der Psalter. Aber er steht nicht am Anfang als ältester Psalm, sondern mittendrin, sogar mehr in der zweiten Hälfte. Ich denke, das hat einen Grund. Das hat einen Grund. Und das Interessante ist, dass Mose den einzigsten Psalm, den er geschrieben hat, diesen Psalm dann nutzt, um über Gottes Ewigkeit und unsere Vergänglichkeit zu reden. Den einzigsten Psalm, den wir von ihm haben. Und den nutzt er für dieses Thema. Und ich habe es dann überschrieben, wie Gott in seiner Ewigkeit versucht, uns den richtigen Umgang mit unserer Endlichkeit zu lehren. Er setzt unser Leben in Perspektive zu Gottes Ewigkeit. Und natürlich kommen da auch angstmachende Bilder heraus. Aber die sind nicht dazu da, dass wir am Ende furchtsam und duckend hier aus dem Raum gehen, sondern sie sind dazu da, dass wir Perspektive korrigieren. Das Leben ist so unendlich kurz. Was versucht uns Gott mit seiner Ewigkeit und unserer Kurzlebigkeit zu lehren? Ich denke, dass Mose in diesem Psalm darauf eingeht. Ich möchte uns die 17 Verse lesen, möchte euch einfach bitten, vielleicht denke, dass das uns auch hilft, auch vor Gottes Wort so die innere Haltung einzunehmen, dass wir zu aufstehen, dass wir Gottes Wort so auf uns wirken lassen. Ihr könnt aus eurer eigenen Bibel mitlesen, ihr könnt aber auch gerne von der Folie mitlesen. Ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Generation zu Generation. Ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit, bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst: Kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. Du schwemmst sie hinweg. Sie sind wie ein Schlaf. Sie sind am Morgen wie Gras, das aufsprost. Am Morgen blüht es und sprost auf. Am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir vergehen durch deinen Zorn, durch deinen Grimm werden wir verstört. Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden durch dein Grimm. Wir bringen unsere Jahre zu wie einen Seufzer. Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre. Und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Wer erkennt die Stärke deines Zorns und deines Grimms, wie es der Furcht vor dir entspricht? So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre wieder, Herr, bis wann? Erbarm dich deiner Knechte, sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns gebeugt hast, so viele Jahre, wie wir Übles gesehen haben. Lass an deinen Knechten sichtbar werden dein Tun und deine Majestät über ihren Söhnen. Die Freundlichkeit des Herrn unseres Gottes sei über uns und festige über uns das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände festige du es. Vater, so stehen wir heute Morgen hier, noch auf dieser Seite, in Zeit und Raum. Wir wissen nicht, wie schnell wir diese Seite wechseln müssen. Aber wir danken dir, ob wir in Raum und Zeit leben oder nicht mehr hier, dass wir letztlich dir gehören. Aber hilf uns, gute Verwalter der Zeit zu sein, die du uns geschenkt hast. Amen. Setzen wir uns. Ihr Lieben, Gott benutzt viele Wege, Menschen zu lehren. Und einer der schmerzlichsten Wege leider ist das Ende unseres Lebens. Das Ende unseres Lebens. Ob wir wollen oder nicht, wir alle gehen geradewegs auf den Tod zu. Der Tod ist unumkehrbar. Wer einmal diesen Weg gegangen ist, kommt nicht mehr von allein zurück. Es hat noch nie ein Mensch geschafft. Außer Jesus. Und darum denke ich, der Tod soll etwas sein wie Gottes heilsamer Schrecken für uns, der uns auch aus einem Schlaf herausreißen will, dass wir in die Realität kommen. Zurück in die Realität. Der Tod demütigt uns, eben weil es noch nie ein Mensch geschafft hat, ihn zu überwinden, ihn zu besiegen, ihn hinter sich zu lassen. Jeder Mensch scheitert am Tod und findet dort seinen Meister. Warum hat Mose so ein Gebet, so ein Psalm geschrieben? Weil je mehr ich mir diesen Psalm immer anschaue, desto mehr denke ich, ja, er ist genau der Richtige dafür. Denn er war es, der das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, an die Toren des Landes Kanaans geführt hat, und der dabei war, als das Volk sich immer gegen Gott aufgelehnt hat. Sodass Gott dann am Ende sagte, okay, ihr wollt nicht ins Land, ihr kommt nicht ins Land. Diese Generation, die Nein gesagt hat, beim ersten Mal, ihr geht zurück in die Wüste, ihr werdet fallen, ihr werdet sterben. Und von denen ihr gesagt habt, wir haben Angst um unsere Kinder, die werden hineinkommen. Nach vorsichtigen Schätzungen kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass zu der Zeit 1,5 bis 2 Millionen Menschen das Volk wahrscheinlich ausmachte, die Juden, die aus Ägypten herauskamen. So, wenn wir das mal umrechnen, wenn die zurückgehen, dann wahrscheinlich 38 Jahre nochmal, damit die 40 Jahre dann am Ende voll sind, dann waren es Minimum jeden Tag im Schnitt 100 Menschen, die starben. 100 Menschen. Die Menschen starben wie die Fliegen. Und das durch die ganze 40-jährige Wanderung. Und Mose hat die Menschen sterben sehen. Er konnte es nicht aufhalten. Und er musste einen Weg finden, das auch zu verarbeiten, auch seinen Leuten helfen. Wie gehen wir damit um, dass unser Leben so kurz ist und wir bald gehen müssen? Und dann schreibt er diesen Psalm. Zwischen den Leben und Toten ist es nur ein kleiner Schritt. Die Frage ist, wie bekommt der Tod aufgrund seiner Endlichkeit und den Schrecken, den das für viele von uns auch hat, wie bekommt der Tod ein anderes Gesicht? Sodass er nicht mehr so schrecklich erscheint. Dass wir damit besser umgehen können. Auch mit unserem eigenen Lebensende. Was lehrt uns dieser Psalm? Wie wir bei aller Schrecklichkeit des Todes den Tod nicht mehr als so schrecklich erscheinen lassen müssen. Und ihr Lieben, der Tod ist nichts Schönes. Das macht die Bibel klar. Da ist nichts Schönes und Glorifizierendes an den Tod. Da ist ein Schrecken. Ja, das Erste, was ich rausheben möchte. Der Tod bekommt ein anderes Gesicht, wenn wir aus der Geschichte lernen, durch Gebet bei Gott unser Zuhause zu finden. Der Tod bekommt ein anderes Gesicht, wenn wir aus der Geschichte lernen, durch Gebet bei Gott unser Zuhause zu finden. Lieben, es geht darum, das wahre Ausmaß unserer Hilflosigkeit zu erkennen. Damit beginnt es. Wir müssen erstmal verstehen, wie hilflos und wie ohnmächtig wir wirklich sind. Das ist der erste Weg, um dem Tod wirklich ein anderes Gesicht zu geben. Nicht einfach nur ihn schön zu denken oder schön zu reden, sondern bei der Wahrheit zu bleiben, bei der Realität zu bleiben. Und es beginnt mit ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes, die ersten zwei Verse. Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Generation zu Generation, ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt geschaffen hast, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Das Erste, was wir hier erfahren, ganz wichtig, dieser Psalm ist ein Gebet. Wir haben nicht viele Psalmen, die so beginnen. Noch zwei von David, wo sagt, ein Gebet von David, ich glaube Psalm 17 und 86, meine ich, war es, geguckt. Und jetzt von Mose ein Gebet. Wir haben 150 Psalmen und nur einen einzigen Psalm von Mose. Damit wird dieser Psalm der älteste Psalm der Bibel. Und allein schon der Titel, wie dieser Psalm beginnt, ist für Hebräer unglaublich mächtig. Hebräer würden da schon vollgespannt auf der Stuhlkante sitzen. Ein Gebet von Mose. Was ist daran so mächtig? Was ist denn daran so mächtig? Ihr Lieben, wenn er sagt, ein Gebet von Mose, dann geht es um Geschichte, dann geht es um Erinnerung, dann geht es um Vergangenes. Und allein die Aussage, ein Gebet von Mose, was heißt das? Warum ist das für Hebräer so mächtig? Weil die Gebete von Mose immer riesige Wirkung hat. Immer. Er war der Mann des Gebets. Und wenn er nicht betete, wurde es gefährlich für das gesamte Volk. Es war sein Gebet, das unglaublich viel abgewandt hat von dem Volk. Nur um zwei, drei Beispiele mal zu nennen, ihr Lieben. Das goldene Kalb, wir kennen die Geschichte. Israel gerade aus Ägypten herausgekommen und sie wagen es, Mose 40 Tage auf dem Berg, wo er die Gesetze Gottes empfängt. Und was tun sie? Sie sammeln ihr Gold zusammen und basteln sich, lassen durch Aaron dieses goldene Kalb machen, tanzen um das Kalb herum. Und Mose traut seinen Augen nicht, als er vom Berg herunterkommt mit den Gesetzestafeln und zerschlägt sie am Fuß des Berges. Das, was er gerade von Gott empfangen hat, die Bündnistafeln. Und es war sein Gebet, das Gott daran gehindert hat, an dieser Stelle, dass das Volk, wo Gott gesagt hat, geh mir aus dem Weg, ich mache ein Ende mit ihnen und mit dir fange ich neu an. Und Mose sagt, nein. Es war sein Gebet. Das nächste in 4. Mose 21, diese Geschichte kennen wir auch, wird auch im Neuen Testament aufgegriffen, als das Volk wieder einmal in einer Phase ist, wo sie jammern und klagen in einer Art und Weise, dass Gott so zornig wird, dass er feurige Schlangen unter das Volk schickt. Viele sterben. Viele sterben. Und dann heißt es sogar in 4. Mose 21, das Volk kam und schrie zu Mose, bitte für uns zu Gott. Die wussten genau, was sein Gebet vermag. Und Gott sagte dann, mach dir eine bronzene Schlange und wer sie anschaut, wird leben. Und da denken wir an die Geschichte von Israels Kampf mit Amalek. Sehr plastisch. Was ist da passiert? Solange Mose seine Hände oben hatte und betete, während Israel im Kampf mit Amalek war, siegte Israel, sanken die Hände, verlor Israel. Und so mussten sie seine Hände stützen. Es war sein Gebet. Verstehen wir, was das für Hebräer hieß, wenn es hier heißt, Mose, ein Gebet des Mose, was das für Hoffnung geweckt hat, als sein Gebet das Volk gerettet hat, mehrfach, mehrfach. Mose war dafür bekannt geworden, dass seine Gebete bei Gott Erhörung fanden. Finden wir auch im Psalm nochmal erwähnt. In Psalm 99 heißt es dann, Mose und Aaron unter seinen Priestern und Samuel, unter denen, die seinen Namen anriefen. Sie riefen zu dem Herrn und er antwortete ihnen. Mose war dafür bekannt, von Gott Antworten zu bekommen, die sonst keiner so bekam. Und von daher, ihr Lieben, ist dieser Psalm zuallererst mal bei aller Konfrontation mit der Realität, mit der Kürze unseres Lebens, mit der Vergänglichkeit und mit dem Zorn Gottes, den wir auch darin erwähnt finden, ist es zuallererst mal ein Psalm, der ermutigen soll. Warum? Weil Mose betet. Weil sein Gebet von ihm ist. Und wenn er betet, geschieht was. Und Gottes Leute sind sicher. Dieser Psalm sollte für die ersten dieser Leser eine Ermutigung sein im Angesicht, ich denke, des eigenen Untergangs. Warum lässt sich das so sagen von mir? Dass die, die diesen Psalm gelesen haben, wahrscheinlich selbst im Angesicht des eigenen Untergangs standen. Es ist manchmal interessant, danach zu forschen, was vor oder hinter dem Psalm kommt. Hier ist besonders interessant, was kommt vor Psalm 90? Psalm 89. Aber wisst ihr, worum es in Psalm 89 geht? Da geht es um den Bund Gottes mit David, der zuerst gerühmt wird. Aber dann, was der Psalmist dort sieht, der Psalm 89 geschrieben hat, sieht er auf einmal und fragt sich, gilt dieser Psalm noch? Und da ist eine Verbindung zu Psalm 90, am Ende von Psalm 89. Dann heißt es nämlich, gedenke meiner, wie kurz meine Lebensdauer ist. Seht ihr die Verbindung zu 90? Dann, zu welcher Nichtigkeit du alle Menschenkinder erschaffen hast, welcher Mann lebt und wird den Tod nicht sehen und wird sein Leben befreien aus der Gewalt des Scheols. Wo sind deine früheren Gnaden, Herr, die du David zugeschworen hast in deiner Treue? Hier ist jemand, der hat Israel erlebt und sieht, gilt das noch, den Bund, den Gott mit David geschlossen hat, dass ewig jemand auf seinem Thron sitzen wird und herrscht? Gilt das noch? Das heißt, Psalm 89 muss geschrieben worden sein von jemand, der sehr wahrscheinlich schon einige Zeit nach Davids Königtum lebte. Und so wie sich dieser Psalm anhört, hat er nicht nur gesehen, wie Israel nach Davids Tod, wie sich das Reich sich teilte, sondern wie beide Reiche untergingen, sowohl das Nordreich als auch das Südreich. Und wie beide Reiche im 7. und im 5. Jahrhundert, das eine in die babylonische und das andere in die assyrische Gefangenschaft gehen musste. Das heißt, Israel steht gerade an einem Punkt, Ähnliches zu erleben, wie das, was sie in Ägypten erfahren haben, nämlich wieder Gefangenschaft. Wir müssen jetzt aufpassen, hier nicht den Fehler machen. Das Buch der Psalmen, ihr Lieben, ist nicht durch einen Mann geschrieben worden und ist auch nicht, die Psalmen sind nicht hintereinander entstanden, sondern zu unterschiedlichen Zeiten. Und irgendwann hat sich dann jemand mal hingesetzt und diese Psalmen gesammelt und versucht, in eine Reihenfolge zu bringen. Und darum ist die Reihenfolge manchmal auch sehr interessant. Warum hat er Psalm 89 und 90 zusammengesetzt? Warum? Weil die Menschen in einer Krise waren. Weil sie sahen, wie das Hebräische Reich unterging. Wie Menschen ins Exil gehen mussten. Und dann kommt Psalm 90. Jetzt, wo Israel wieder seine Heimat verliert, da soll Mose wieder zu Wort kommen. Da soll Mose wieder zu Wort kommen. Ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes: Herr, du bist unsere Wohnung gewesen, von Generation zu Generation. Ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt geschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Was auch immer die Menschen an Trost und Hoffnungslosigkeit empfanden in der Zeit, als Psalm 89 entstand, sie sollten durch Psalm 90 daran erinnert werden: Schaut nicht allein auf eure jetzige Situation. Und schaut nicht allein auf euer Elend. Schaut nicht allein darauf, wie schnell die Menschen gerade sterben, wie die Fliegen. Es gab schon mal so eine Zeit. Diese Zeit kennt ihr schon, nur ihr habt sie vergessen. Schaut auf Mose, schaut zurück. Betet wie Mose, wie er durch seine Gebete unser Volk vor dem sicheren Untergang bewahrt hat. Denkt daran, was Gebet vermag. Schaut der Wahrheit ins Gesicht. Ja, euer Leben ist kurz und es geht zu Ende und rasend schnell zu Ende. Aber denkt daran, was Mose tun konnte durch sein Gebet. Werdet selbst Menschen des Gebets. Wie bekommt der Tod und unsere Endlichkeit ein anderes Gesicht, dass es uns nicht mehr so Angst macht? Der Tod bekommt ein anderes Gesicht, wenn wir aus der Geschichte Israels das richtige Beten lernen. Aus der Geschichte von Mose das richtige Beten lernen. Es uns hilft, der Wahrheit ins Auge zu schauen. Weißt du was? Seh deine Hilflosigkeit und deine Ohnmacht auch mal als ein Geschenk Gottes an. Was immer du gerade trägst, wo du sagst: Da bin ich am Ende so schnell, ich weiß nicht, was ich dort machen soll. Ist das der Weckruf, ins Gebet zu gehen? Und dir neu bewusst zu machen: Mein Zuhause ist letztlich nicht hier. Von Anfang an war es so gewesen, auch für die Hebräer. Herr, du bist unsere Wohnung gewesen, auch wenn wir gehen müssen. Du bist unsere Wohnung. Und das zurückerobern durch das Gebet, dieses Bewusstsein, das hilft, dem eigenen Ende ins Gesicht zu sehen. Sich vorzubereiten. Ich sehe, wir müssen weitergehen. Tut mir leid, manchmal bleibe ich zu lang dran. Aber gehen wir weiter. Ich denke, das ist wichtig, dass wir diesen Anfang einfach hier auch mitbekommen und erfassen. Das Zweite: Wie können wir dem Tod ein anderes Gesicht geben, dass er nicht so schrecklich wirkt? Der Tod bekommt ein anderes Gesicht, wenn wir verstehen, dass es nicht der Tod ist, sondern Gott selbst, der unser Leben beendet. Vers 3 heißt es: Der du die Menschen sterben lässt und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Ihr Lieben, die Bibel macht das sehr klar. Nicht der Tod hat das letzte Wort, Jesus hat es. Jesus sagt in der Offenbarung: Ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Offenbarung 1,18. Und damit wird deutlich, dass die Bibel uns auch versucht, ein Bild zu vermitteln: Keiner von uns stirbt einfach nur, weil er alt, schwach, krank ist oder einen Unfall hat. Natürlich, vordergründig ja. Das können die Mittel sein, die Gott gebraucht, um uns aus dieser Welt abzurufen. Aber das ist nicht der wirkliche Grund. Der wirkliche Grund ist ein anderer. Gott mag diese Mittel gebrauchen, aber der wirkliche Grund ist der, dass Gott sagt: Zeit abgelaufen. Komm heim. Gott hat das letzte Wort. Wir müssen sterben, weil wir Gott nicht folgen wollten. Ich denke, ein trauriges Beispiel. Vor Jahren, als Jean-Marc und Julia noch bei uns waren, sie sagten, sie haben einen Freund begleitet, der an Krebs litt, dann am Ende sagen mussten, obwohl sie ihm versucht haben, zu helfen, auf Jesus zu sehen, er verstarb in Verbitterung. Starb in Verbitterung. Manche halten krampfhaft am Glauben fest, dass sie ein Recht haben zu leben. Es ist nicht dein Leben. Können wir so eine Übung mal machen? Bist du so für eine Übung bereit? Einmal zu dir selbst, zu deiner eigenen Seele zu reden? Und diese Wahrheit wirklich deiner eigenen Seele auch mal zu sagen, meine liebe Seele, so sehr du leben möchtest. Und wenn du auch lange leben willst, aber Gott hat das letzte Wort. Und das ist gut so. Das ist gut so. Und wenn wir das sagen können, ihr Lieben, dann hilft uns das, dem Tod ein anderes Gesicht zu geben. Das hilft uns wirklich, unser Vertrauen in Gott zu legen. Das hilft uns, im Vertrauen auch zu wachsen, unser Leben auch mal loszulassen. Wie bekommt der Tod aufgrund unserer Endlichkeit ein anderes Gesicht? Der Tod bekommt ein anderes Gesicht, wenn wir verstehen, dass nicht der Tod, sondern Gott selbst ist, der dem Menschen ein Ende setzt. Das Dritte, der Tod bekommt ein anderes Gesicht, wenn wir unsere Lebenszeit beginnen, mit Gottes Augen zu sehen. Im Block von 4-11. Das ist vielleicht so der dunkelste Abschnitt im Psalm 90. Da geht Mose jetzt hin und setzt unsere kurze Lebensspanne im Vergleich zu Gottes Ewigkeit. Vers 4, denn 1000 Jahre sind vor dir wie ein Tag, der gestern vergangen ist. Wie eine Nachtwache. Vers 10, die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Verse 4-11 sind davon geprägt, dass Mose hier Gott anklagt. Oder nicht anklagt, aber klagt. Er klagt darüber, wie vergänglich sind wir Menschen doch. Warum bist du so zornig? Siehst du nicht, was dein Zorn mit uns anrichtet? Morgens sind wir noch wie das blühende Gras und abends sind wir schon verwelkt. Und das war's. Denke an Andreas, der erst im September die Nachricht gehört hat von den Ärzten. Wir können nichts mehr für sie tun. Der dann dem Arzt sagt, aber ich will leben. Aber ich will leben. Was wäre deine Reaktion, wenn du sowas hören wirst von einem Arzt? Wir können nichts mehr für sie tun. Und jetzt ist er schon nicht mehr unter uns. Und ich denke, was Mose uns hier vorgibt, ist auch, wir dürfen so mit Gott reden. Anstelle einem Arzt zu sagen, ich will leben. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht mein Leben gelebt. Das Gott zu sagen. Wir dürfen Gott sagen, dass wir Sehnsucht nach mehr Leben haben. Dass wir unsere Kurzlebigkeit und unsere Zerbrechlichkeit auch als Belastung empfinden. Dass wir vielleicht auch manchmal empfinden, dass Gottes Hand schwer ist. Das dürfen wir. Und Mose macht es uns vor. Das ist ein Weg, wo Mose uns zeigt und wie er uns hineinnimmt und uns vorbereitet, sagt, das ist ein Weg, dem Tod das schreckliche Gesicht zu nehmen. Wir staunen manchmal darüber, wenn Menschen 80 oder 90 Jahre werden, denken, was für ein langes Leben. Aber selbst ein 100-Jähriger ist in Gottes Augen nicht mehr als eine Stunde, die wir in der Nacht auf dem Nachtlager verbringen. Ich meine, denkt an die letzte Nacht mal zurück. Was empfinden wir noch von Zeit? Unsere Zeitempfinden im Schlaf verändert sich radikal. Mir hilft das manchmal, unser Leben auch wie Sand in Händen, mir das so bildlich vorzustellen. Führt mal eure Hände zusammen. Macht das gerade mal. Führt mal eure Hände zusammen. So, und jetzt stell dir vor, diesen zwei Händen ist alles, was an Sand von deiner Lebenszeit noch da ist. Und du schaust das an, es ist feiner Sand. Du schaust, wie es, du kannst nichts tun, wie es durch deine Hände rinnt. Und du schaust nach unten und es verschwindet. Ich denke, das ist das Bild, das Mose hier auch versucht zu beschreiben. Wir können nichts tun. Und diese Hilflosigkeit einzufangen, und Gott auch einmal so zu sagen, das, was uns so wertvoll ist, wir verlieren es jeden Tag. Wir verlieren es. Darum, was immer du tun willst, plane so, dass du weißt, auch berücksichtigt, dass du nicht mehr alle Zeit der Welt haben wirst. Der Sand rinnt durch deine Finger. Plane nicht so, als ob dein Leben noch 500 Jahre hier wäre. Plane nicht so. Wenn dieses Leben wirklich so kurz ist, ihr Leben, dann ist das auch ein Hinweis darauf, dass wir nicht für dieses Leben allein bestimmt sind. Dass es mehr geben muss. Der Tod bekommt ein anderes Gesicht, wenn ein Ewigkeitsbewusstsein in uns wächst. Wenn wir unser Leben im Vergleich zur Ewigkeit sehen und wenn wir mal Gottes Perspektive einnehmen und so unser Leben betrachten, die Ewigkeit ins Blickfeld rücken. Es ist, ihr Leben, egal wie viel Zeit wir hier auf der Erde noch haben, seien wir doch mal ehrlich, am Ende wird es nie genug sein. Es wird nie genug sein. Da werden immer noch unglaublich viele Dinge sein, wo du sagst, dafür hatte ich keine Zeit. Anstelle noch mehr erleben zu wollen, denke ich, sollten wir lernen, bewusster zu leben. Bewusster im Hier und Jetzt. Und uns an jedem einzelnen Tag erfreuen, den Gott uns schenkt. Wir haben kein Recht darauf. Und an jedem Augenblick erfreuen, den man gerade erleben darf, dass ich mich freuen darf, dass ihr heute Morgen hier seid, diesen Moment zu genießen. Gott zu danken, dass wir diese Gedanken überhaupt denken dürfen, an den Menschen erfreuen, die wir lieben dürfen, dass ich lieben darf. Und dass andere mich lieben. Was für eine Gnade. Aber sich besonders an der Liebe Gottes zu erfreuen und dankbar sein. Dankbarkeit üben. Kann helfen, ihr Lieben. Wenn wir manchmal abends, wenn wir ins Bett gehen, diese vielleicht auch mal eine Übung machen. Der Schlaf ist ja schon wie so ein Bild für den Tod. Nicht wahr? Weil wir legen uns hin, wir schlafen und wir merken überhaupt nicht, wie die Zeit rast. Und wir wachen morgens auf und 6, 7, 8 Stunden sind vergangen. Wir haben aber nichts davon gemerkt. Die Welt ging weiter. Ohne dass wir daran teilgenommen haben. Für diesen Moment des Schlafens ist was passiert. Wir mussten an irgendeinem Punkt alles loslassen. Jede Kontrolle. Alles abgeben. Sonst hätten wir nicht schlafen können. Und so, wenn du heute Abend ins Bett gehst, oder vielleicht auch das als Übung für die nächsten Wochen mitzunehmen, bevor du einschläfst, dir bewusst zu machen, ich gehe jetzt in so etwas wie in einen bildlichen Todeszustand. Ich muss loslassen. Das kann helfen, auch als Übung, das zu lernen, das Leben schon mal bewusster loszulassen und nicht so an dem Leben zu hängen. Natürlich ist es gut, auch darüber nachzudenken, wenn mein Leben vorbei ist, wenn man sich mal an das Ende des Lebens denkt. Was ist es, was ich dann wirklich gerne noch gemacht hätte? Ich glaube, bei mir wird es sein, ich hätte gerne noch enthusiastischer Gott gedient. Mehr Zeit mit Gott verbracht oder mehr Anbetung. Aber dennoch habe ich seine Liebe und seine Gegenwart täglich genossen. Der Tod, ihr Lieben, bekommt ein anderes Gesicht. Der Tod bekommt ein anderes Gesicht, wenn wir unsere Lebenszeit mit Gottes Augen sehen. Der Tod bekommt ein anderes Gesicht, wenn wir bewusster Gottes Erbarmen suchen und ihn zu einem Teil unseres sterblichen Lebens machen. Wir können Gott mit hineinnehmen in unsere Sterblichkeit. Das ist das Schöne. Und das wird jetzt deutlicher in den Versen 12 bis 17. In den Versen 4 bis 11, das war mehr, wo Mose klagt über Gottes scheinbare Härte und dass unser Leben doch so zerbrechlich ist. Und in den Versen 12 bis 17 geht Mose jetzt über in ein flehentliches Bitten. Nicht nur eine Bitte, sondern hier kommt eine ganze Reihe von Bitten, die er jetzt nach dem ganzen Klagen an Gott, ja, Gott richtet. Ja, ich habe das mal in Blau versucht, mal einfach hervorzuheben. Ja, so lehre uns. Das Erste ist, was soll ich damit tun mit diesem Bewusstsein? Auch eine Haltung einnehmen, ich will lernen, was immer ich daraus lernen muss oder soll. Lehre uns, denn zählen unsere Tage. Vers 13, kehre wieder her. Vers 13b, erbarme dich deiner Knechte. 14, sättige uns am Morgen. 15, erfreue uns so viele Tage, wie du uns gebeugt hast. 16, lass deinen Knechten sichtbar werden dein Tun. 17, festige über uns das Werk unserer Hände. Ja, Herr, festige du es. All das, was er an Klage ausgesprochen hat, er formuliert es jetzt zu einem Gebet. Aber seht ihr, was er getan hat? Er hat uns in die Realität mit hineingenommen. Ja, das Sterben, das Älterwerden ist grausam. Aber wenn wir das wahrnehmen können, wir können das umformulieren zu Gebeten. Und ihr Lieben, das ist etwas, was Gottes Herz berührt. Wenn wir Gott selber sagen, wie zerbrechlich wir sind. Wenn wir Gott selber sagen, wie sehr wir das erfasst haben, wie ohnmächtig wir sind. Wie schnell am Ende wir sind. Psalm 103 heißt es, denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Er denkt daran. Und wenn wir ihm zeigen, ich denke auch dran, und mir ist das sehr wohl bewusst, das regt auch was in Gott. Es ist wahr, der Tod ist etwas Demütigendes, nicht wahr? Es demütigt uns, weil uns jede Macht genommen wird, weil uns so richtig vor Augen gemalt wird und gezeigt wird, wie ohnmächtig wir in Wahrheit sind. Aber darum brauchen wir solche Erinnerungsworte wie Psalm 90. Gott ist immer noch da. Und daran will uns Mose erinnern mit diesem Psalm. Und Mose endet den Psalm mit den Worten, festige über uns das Werk unserer Hände, ja, festige du es. Lieben, das ist das Schöne. Haben wir Gott in unser Leben mit hineingenommen und durch uns leben lassen, dann kann selbst das, was wir mal getan haben mit unseren Händen, Gottes Augen, Ewigkeitswert haben und weitergehen. Das, was wir in diesem Leben angestoßen haben. Aber das können wir nicht mehr tun, weil wir sind fort. Aber Gott kann. Festige das Werk meiner Hände. Mach es bedeutungsvoll für dich, für die Ewigkeit. Das ist ein gutes Gebet. so jeden Tag beginnen. Jesus sagte mal, als er über den Weinstock sprach, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und nirgends wird das deutlicher, dass wir ohne Jesus nichts tun können, als im Angesicht des Todes. Nirgends wird das deutlicher. Wir können unser Leben nicht bedeutungsvoller machen, aber Jesus kann es. Gott muss uns sterben lassen, damit wir klug werden. Aber Gott sei Dank, das ist nicht sein letztes Wort, unser Tod. Sein letztes Wort ist Jesus. Sein letztes Wort ist Jesus an uns Menschen, der für uns starb, um Erlösung zu wirken. Und Hiob hat das schön in seinem ganzen Elend an einer Stelle eingefangen. Und ihr kennt die Stelle, wo er dann sagt, obwohl er mit Gott rang, dennoch sah er in Gott seinen Erlöser. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. Und nachdem dies meine Haut zerschlagen ist, werde ich ohne mein Fleisch Gott sehen. Das heißt, er spricht von sich als im Staub liegend. Aber was ihn tröstet ist, sein Erlöser wird dort stehen und wird dafür sorgen, dass er ihn schauen darf. Denselben werde ich sehen und meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Hast du Sehnsucht, Gott zu schauen? Deinen Erlöser zu sehen. Und Paulus sagt, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Warum konnte er das sagen? Weil ihm klar geworden ist, durch Jesus, durch sein Leiden, Sterben und Auferstehen hat sich der Tod verändert. Der Tod ist mit Jesu kommen, Sterben und Auferstehen, nicht mehr gleich sterben. Sondern es ist für jeden wahrhaftigen Gläubigen ein Nachhausegehen. Ein in die Ruhe gehen. Ein Heimkommen. Jesus sagte mal zur Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Habt ihr das gehört? Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Jesus Sterben und Auferstehen verändert alles. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ich kann aber so wie ein Paulus, ich kann das so noch nicht sagen. Ich habe diese Klarheit und diese Gewissheit noch nicht. Irgendwas hält mich davon ab, Jesus so zu meinem Lebensinhalt zu machen. Dann lade ich dich ein. Dann lade ich dich ein, das heute bewusst zu machen und zu sagen, ja, der Tod ist unausweichlich für mich. Aber jetzt kann ich noch eine Entscheidung treffen, wie ich zu Jesus stehen will und diese Hindernisse und diese Barrieren abräumen oder aus dem Weg räumen, die mir letztlich auch den Tod so grausam erscheinen lassen. Dann lade ich dich ein, das heute Morgen zu tun und zu beten, Herr Jesus, in dir will ich mein Zuhause finden. In dir will ich sicher sein. Ich erkenne, dass du das letzte Wort über mein Leben hast. Und das ist gut so. Das ist gut so. Und Herr, mach mich weiser. Im Umgang mit dem Ende meines Lebens, im Angesicht meiner Vergänglichkeit. Und hilf mir, dich in diese Vergänglichkeit mit einzubeziehen. Das sind praktische Wege, wie wir uns am eigenen Lebensende ein anderes Gesicht geben können. Der Tod bekommt ein anderes Gesicht, wenn wir lernen, richtig zu beten. Amen.